Deutschlandfunk, Kultur heute.
Um das Alte, das nicht mehr geht. Und das Neue, das noch nicht geht. Geht es hier heute mit Michael Köhler. Das geht so. Volkskultur in Österreich, was erwartet die Kultur? Was für eine Natur fotografiert Axel Hütte? Und wie jung ist das Charles Dickens Museum mit 100 Jahren? Das fragen wir hier unter anderem. Zuerst Theater. Der unnachahmliche Schauspieler, der Regisseur Fritz Kortner, den die Nazis verjagt hatten, der konnte William Shakespeares Drama King Lear nicht mehr selber in der Titelrolle spielen. Aber er hat 1958 ein tolles Hörspiel draus gemacht. Dramatisch vermittelt es, was es heißt, falsche Entscheidungen zu treffen. Wenn alte Bande reißen, ganze Reiche geteilt und Kinder verbannt werden. Da ist der alte, abdankende König Lear und seine Töchter und da ist Gloster, der Vertraute mit seinen Söhnen. Ein Stück über Bedrohung von außen und innen, wenn die alten Loyalitäten nicht mehr gelten, ist das. Vor der Aufteilung des Erbes, da verlangt der König noch Beweise der Zuneigung seiner Töchter. Das kann nur schiefgehen. Falk Richter erweitert Shakespeares Klassiker in Stuttgart nun um die Geschichte einer jungen Regisseurin, die sich mit ihrem Vater auseinandersetzen muss. Und Christian Gampert sah das Theater.
Es hat in jüngster Zeit zahlreiche Lear-Bearbeitungen gegeben. Am erfolgreichsten ist die von Thomas Melle, der aus Lears bösen Töchtern Regan und Goneril globalisierungskritische Frauen machte. Der Regisseur Falk Richter hat einen ähnlichen Ansatz, geht aber noch einen Schritt voran. Er erweitert das Shakespeare-Stück vom alten König, der nicht wirklich abtreten kann, um eine sehr heutige Geschichte. Die Regisseurin Karin Lind muss von ihrem Vater, einem alten Regie-Guru, eine Lear-Inszenierung übernehmen, weil der Alte zusammengebrochen ist und im Krankenhaus liegt. Der Moribundus hängt an Schläuchen und die gestylte feministische Tochter gibt ihm am Telefon gute Ratschläge.
Du darfst nicht mal so ausflippen. Menschen wollen nicht immer angebrüllt werden. Nein, auch nicht, wenn du im Recht bist. Und ja, generell ist es besser, ja, auch in der Klinik ruhig und freundlich zu sein. Ja, was? Tu mir einen Gefallen und schrei da nicht rum und sag den Ärzten nicht, was sie zu tun haben. Das sind deine Angestellten.
Das ist auch die Situation im deutschen Theaterbetrieb. Die im Umgang oft fragwürdigen Regie-Großmeister treten ab. Junge politisch emphatische Kräfte übernehmen und fordern gebieterisch Diversität, Teilhabe, Klimaschutz und Quote. Es braucht aber eine Überfigur wie Shakespeare, um aus den Anklagen der Jungen ein großes Stück zu machen. Dass das in Stuttgart letztlich funktioniert, liegt einerseits an Falk Richters Fähigkeit, den Shakespeare-Text sanft ins Heute zu ziehen und mit seiner Younger Generation Geschichte so zu überblenden, dass mit der Zeit auch eine große Not der Jüngeren sichtbar wird. Sie halten den Alten ihre Fehler vor, müssen sie aber trotzdem zu Tode pflegen. Dass es klappt, liegt aber vor allem an dem großen Schauspieler André Jung, der sowohl den Regie-Altmeister als auch den Lear gibt. André Jung absolviert die Befragung seiner Töchter zwecks Aufteilung des Erbes, wer liebt mich am meisten, mit milder Ironie, nimmt die falschen Huldigungen desinteressiert entgegen und schlägt als Cordelia, die einzig treue Tochter, die Vater Laudatio verweigert, urplötzlich einen anderen Ton an. Das heißt, Lear bevorzugt die falschen, die machtbewussten Zicken Regan und Goneril und auch die Regisseurstochter Karin Lind, die ihren Vater beerbt, will in der Nebenhandlung unbedingt das Heft in der Hand haben und ist ziemlich modisch drauf. Ob sie tatsächlich vom Vater missbraucht oder nur missachtet wurde, bleibt unklar. Sie reproduziert ziemlich viele linksalternative Sprechblasen und will den Narren sogar mit einem Internetstar besetzen. Gottlob entscheidet sie sich dann für den Kent-Darsteller, den grandiosen Michael Stiller, der auch dreckige Witze mit einem Rest von Würde erzählt und ansonsten ein letzter Repräsentant der Vernunft ist. Denn die reichlich ausgewalzten Regiesitzungen des Lear-Ensembles gipfeln in einem drastischen ökologischen Forderungskatalog. Und es gibt schwere Vorwürfe.
Du trägst ab und hinterlässt uns ein verseuchtes Erbe. Verseuchte Lüfte, verseuchte Meere, verseuchte Landschaften. Macht euch die Erde untertan, war das Motto von dir und deinen Leuten, ohne Rücksicht auf Verluste. An uns habt ihr doch in eurem Wachstumsrausch kein einziges Mal gedacht.
Wolfgang Menardi hat ein tolles Bühnenbild gebaut, einen düsteren Thronsaal, der sich im zweiten Teil zur Schädelstätte weitet. Das gibt dem Regie-Debattierclub dann doch eine shakespearsche Dimension. Denn während Falk Richter die gesamte Vergiftungs- und Abräumorgie am Schluss als die Parodie einer Theaterprobe spielen lässt, so ist doch klar, wir brauchen eine Generationendebatte. In Stuttgart siegt nämlich mit weitem Vorsprung der lästige Alte, der Weltschauspieler André Jung als Lear über die politisch korrekten Bedenkenträger der jüngeren Generation, die ja an der Vernichtung der Erde durchaus mitwirken, die sie aber den Alten vorwerfen. Wie André Jung als orientierungsloser Alter durch den Sturm auf der Heide irrt, wie er als dementer Patient auf seinem Bett liegt, wie er störrisch auf dem Primat seines Künstlertums beharrt. Das macht den Abend groß und das ist der beste Lear, den ich seit langem gesehen habe. Und Glosters Diagnose, es sei der Fluch der Zeit, das irre Blinde führen, darf durchaus als Stuttgarter Beitrag zur Bundestagswahl gesehen werden.
Das ist doch was. Christian Gampert sah den Lear mit Falk Richter in Stuttgart eine Shakespeare-Bearbeitung. Das Königlich Schwedische Ballett in Stockholm ist mit über 250 Jahren eine der ältesten Ballettkompanien der Welt. Auch wenn zugegeben die Dänen nicht nur wie im Handball, sondern damals auch im Tanz etwas führender waren. Nicolas Lyrisch ist seit vielen Jahren Ballettdirektor in Stockholm. Seine letzte Saison hat begonnen. Als Tänzer war er berühmt und jetzt will er auf die Bühne wohl zurückkehren und das in einer Rolle des berühmtesten lebenden schwedischen Choreografen. Nicht gerade sehr poetisch heißt die Uraufführung von Mats Eck, nämlich eine Tasse Kaffee. Eck wird im April 80 Jahre alt. Das Ganze ist also ein Fall für unsere Ballettkritikerin Wiebke Hüster, die Premiere in Stockholm gesehen hat. Bei der Partie von Nicolas Lyrisch allerdings ist jemand anders eingesprungen, Frau Hüster. Erst ankündigen, dann kneifen. Erklären Sie mir das, was war da los?
Nein, das war gar nicht überraschend, sondern die Premiere sollte von Anfang an das Paar tanzen, das auch den Probenprozess kreativ mit Mats Eck hauptsächlich bestritten hat. Natürlich war sozusagen Nicolas Lyrisch schon mit seiner Partnerin Lisa Drake der Understudy, aber hier ist es wirklich Anna Laguna in der weiblichen Titelpartie, die Frau von Mats Eck, die 10 Jahre jünger ist als er. Und ihr schon häufig sie begleitender Tanzpartner Yvan Auzili, mit dem sie zuletzt 2015 ein wunderschönes Duett von Mats Eck getanzt hat. Und es ist irgendwie toll. Mats Eck hat so mehrfach eigentlich gesagt, jetzt ist aber Schluss mit dem Choreografieren. Und es ist irgendwie reizend, dass er jetzt kurz vor seinem 80. Geburtstag zurückkommt und wieder mit einem Duett für seine Frau und Yvan Auzili.
Jetzt müssen wir über den Titel reden. Zu Hause haben wir eine Tasse, obwohl wir keine Kaffeetrinker sind. Da steht drauf, Kaffee spricht nicht, Kaffee meckert nicht, tut einfach seine Arbeit. Will sagen, ist das Stück was für Einzelgänger, eine Tasse Kaffee? Oder doch eher dann ein Duett, vor allem auch eins für ja, eine Altersbeziehung?
Ja, eine Altersbeziehung oder eine äußerst berührende. Er treibt das Spiel von damals, von 2015, wirklich nochmal weiter. Er untersucht, was macht das Alter mit uns, was macht das Alter auch mit einer Paarbeziehung. Und oft sind es ja bei Mats Eck die Tische, über die getanzt wird, auf denen sich jemand abarbeitet. Also der Tisch ist praktisch so ein Symbol für den Alltag, durch den ein Paar ja eben über Jahrzehnte auch mal durchkommen muss überhaupt. Ja? Und hier sieht man das auch. Die trinken Kaffee, der kommt mit einem Servierwagen mit Anna Laguna herein. Und es stellt sich dann ziemlich rasch heraus durch die leicht grotesken und auch dann plötzlich so verstörenden Antworten, körperlichen Antworten auf diese einfache Alltagschoreografie von gemeinsamem Kaffeetrinken, dass ihr Partner, der alte Mann, ganz offensichtlich schon in dieser Krankheit Alzheimer verschwindet und nicht mehr angemessen auf sie reagieren kann. Das ist erstmal der Ausgangspunkt.
Das ist weniger komisch als ein Stück weit vielleicht sentimental. Anders gefragt, Mats Eck wird 80 Jahre alt. Ist das sowas wie ein altersweises Werk?
Ja, es ist überhaupt gar nicht melancholisch oder pathetisch oder kitschig, überhaupt nicht. Es ist ganz hart an manchen Stellen, wo man wirklich merkt, dass dieser Frau der Mann trotz seiner körperlichen oder in seiner körperlichen Anwesenheit abhanden kommt als Gegenüber, als Persönlichkeit, dass er verschwindet in seine eigene innere geistige Welt, in der sie ihn nicht mehr erreichen kann. Und das wird mit ganz wenigen Szenen ganz berührend und manchmal auch witzig geschildert. Dann kommt aber die große Überraschung von diesem Stück, weil man denkt natürlich vorher, ah ja toll, nochmal ein schönes Duett für Ana Laguna und ihren Partner, und Nicola Loriche wird es ja ab Februar dann auch tanzen. Und dann wird das plötzlich zum Gruppenstück. Es ist so unglaublich. Ein großes Ensemble kommt da auf die Bühne in ganz wunderschönen Pastellfarben, eckigen, kantigen, filzartig abstehenden Männer- und Frauenkostümen von der großen schwedischen Malerin und Filmemacherin Marie-Louise Ekman, die genauso alt ist wie Mats Ek fast, um ein Jahr. Und dieses bunte Gemälde, was dann Mats Ek zeichnet, das kann man nicht anders lesen als einen Rückblick von der Frau, von dieser Paarbeziehung ausgedacht in ihre Vergangenheit. Wie war das denn, als wir jung waren? Was hat uns verbunden? Was haben wir alles erlebt auf dem gemeinsamen Weg? Und natürlich hat das hier so eine doppelte Ebene auch noch, weil man sieht auch noch den Choreografen Mats Ek zurückblicken und inszenieren, was sein Weg im Tanz war. Nämlich alles vom Duett bis zum großen, großen Gruppenstück.
Wiebke Hüster, zum Schluss, Sie haben beschrieben, wie farbenprächtig und eindrucksvoll das ist. Wie wichtig ist die Musik dabei?
Ja, die Musik ist fantastisch. Das ist auch ein ganz großes, also neben diesem surrealistischen Tanztheater, was Mats Ek wirklich skandinavisch ausgeprägt hat, möchte man sagen, ist eben sein fantastischer Bezug zu gerade zeitgenössischer, nicht nur Beethoven, sondern zu gerade zeitgenössischer Musik so eindringlich. Und hier zeigt er das, dass es vollkommen egal ist, ob sie 80 sind, 70 sind oder ob sie 20 sind, sondern sie können mit ihrem Körper auf eine Musik kommen. Komplex, emotional und wirklich tief und reich reagieren.
Mats Ek, eine Tasse Kaffee. Gesehen in Stockholm von Wiebke Hüster. Er, um den es jetzt geht, zählt zu den weltberühmten Fotografen aus der Düsseldorfer Fotoschule und ist doch ein Individualist. Der 1951 in Essen geborene Axel Hütte studierte bei Bernd Becher an der Akademie in Düsseldorf, dessen kühle, objektive, meist menschenleere Fotografie ja eine ganze Generation berühmter Künstler prägte. Treppenhäuser, Hauseingänge, Flure hat Axel Hütte als Motive hinter sich gelassen. Das Arp-Museum im Bahnhof Rolandseck in Remagen widmet ihm eine große monographische Ausstellung, die 30 Jahre seines Schaffens umfasst und Naturlandschaften im weitesten und unromantischen Sinne zeigt. Es sind imaginierte Zeitlandschaften aus Wasser, spiegelnde Oberflächen, Bäume und Steine. Sie laden zur Kontemplation ein. Anja Reinhardt hat das im Arp-Museum gesehen.
Gletscher, Berge, Urwälder, Gewässer. Axel Hütte fotografiert Natur oder in der Natur. Wobei das schon auf die falsche Fährte führt. Und die ist nicht der schlechteste Startpunkt für eine Annäherung an seine Bilder, in denen es um die Frage geht, was Wirklichkeit eigentlich ist.
Für ihn ist ja dieses Paar Phantasma und Wirklichkeit, dieses Begriffspaar sehr, sehr wichtig.
So Kuratorin Jutta Matern.
Die Wirklichkeit ja, ist für ihn ungeheuer wichtig, um sich sozusagen dann dem anderen Teil auch überlassen zu können. Es sind Gegenpole, die auch das sozusagen die Bilder von ihm auch ausgleichen, ne?
Die fantastischen Anteile findet Axel Hütte in Island, wo er eine Landschaft fotografiert, die den Titel der Ausstellung Stille Weiten besser nicht abbilden könnte. Das weite Weiß des Himmels und des Schnees wird durchbrochen von einer feinen Horizontlinie, auf der kaum mehr als die schwarz-blaue Andeutung von Gewässer und Vulkangestein zu sehen ist. Er findet sie auch in den tropischen Wäldern Guatemalas, wo feingliedrige Bäume sich unter der Last ihrer Luftwurzeln Richtung Boden neigen. Der Nebel im Hintergrund verstellt nicht nur den Blick in die Tiefe, er gibt der Natur auch eine ganz eigene, begrenzte, aber prägnante dunkelgrüne Farbigkeit.
Ich möchte die Leute nicht belehren, ich möchte die Leute einfach dazu animieren, vielleicht nochmal über ihre eigene Wahrnehmung nachzudenken, und von daher ist es ja auch so, dass die Bilder eine bestimmte Größe benötigen und jeweils aufgrund der Größe den Betrachter zwingen, in eine körperliche Situation zu dem Bild einzutreten. Es ist ein Blick, der geleitet wird über die Konstruktion des Bildes.
So der Fotograf Axel Hütte. Im Gegensatz zu vielen die Natur mystifizierenden Ausstellungen, die seit einigen Jahren immer wieder in Museen zu sehen sind, macht sich bei Hütte der kaltblütige Blick, wie er es selbst nennt, bemerkbar. Das wirkt im Artmuseum umso eindrücklicher, weil hier, hoch oben über dem Rhein, der Rheinromantik des 19. Jahrhunderts kaum zu entkommen ist. Selbst wenn der Künstler sich einzelnen, filigranen, getrockneten Blumen widmet, ist sein Interesse an Form und Struktur offensichtlich. Durch die Verwendung des Fotonegativs ist der Hintergrund schwarz und die Farbe der Pflanzen umgekehrt in ihre Komplementärfarbe.
Eine ganz subtile Veränderung des Bildes, aber man trotzdem das Gefühl hat, alles ist wahr.
Die insgesamt 32 Fotografien von Hütte werden am Schluss der Ausstellung durch 4 experimentelle Videoarbeiten ergänzt. Für die logische, aber nicht langweilige Ausstellungsarchitektur ist das Berliner Gestaltungsbüro Sauerbruch-Hatten verantwortlich, das die Wände in mit den Fotografien korrespondierende Farben getaucht hat. So ergibt sich ein Rundgang, der vom Eis über den Urwald in bayerische Gewässer übergeht, vom Ewigen ins Momenthafte.
Das war so die Choreografie, so ein bisschen, es aufzulösen, ne? Also vom Statischen, vom Festen, vom Kalten sozusagen dann sich hinzubewegen zu dem Lichten und zu dem Leichten und zu dem schwer zu deutenden.
Selbst das Genre lässt sich in einem von Axel Hüttes jüngsten Arbeiten aus dem Jahr 2022 kaum noch bestimmen. Aufgenommen am Blautopf, der berühmten Karstquelle mit dem strahlend blauen Wasser, wirken die Wellenbewegungen und das Licht wie ein Zitat von Claude Monets Seerosen und damit tatsächlich fast eher wie ein Gemälde, allerdings wie ein abstraktes. Die Zusammenarbeit von Kuratorin Jutta Matern mit dem Fotografen in der Gestaltung der Schau ist auf eine zurückgenommene Weise sehr gelungen. Gerade auch, weil sie das für Hütte geltende Diktum, seine Bilder hätten keine Erzählstruktur, durchkreuzt. Erzählt wird ja nicht nur ein Raum-Zeit-Gefüge, sondern auch, und das vielleicht ganz unbeabsichtigt, dass der zurzeit oft ausgestellte Naturkitsch im Museum, also melancholische Musik zu immersiven Regenwaldarbeiten oder einfach nur wachsende Pflanzen als quasi-religiöse Objekte, nichts zu suchen hat. Und dass die Welt trotzdem mehr ist als die Summe ihrer Fakten.
Sagt Anja Reinhardt, sie sah Axel Hütte, Stille Weiten im Artmuseum Rolandseck. Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ haben in Österreich zunächst gestockt, werden aber fortgesetzt. Der Rechtsruck in Österreich, welche Folgen hat das für die Kultur? Darüber habe ich mit der Wiener Schriftstellerin Raffaela Edelbauer gesprochen und sie gefragt, wovor haben Sie Angst?
Also auf der einen Seite habe ich natürlich Angst um andere Leute. Zu nennen sind natürlich vor allem Menschen, die als Schutzsuchende nach Österreich gekommen sind und jetzt ja mit deutlich anderen Gesetzen vielleicht abgeschoben werden als die Bedingungen, unter denen sie angekommen sind. Auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass auch wirklich eben bleibender Schaden in der Kultur sich ankündigt und dann vielleicht auch irreversibel sein wird. Auf der einen Seite durch Fördermaßnahmen oder besser gesagt die Streichung von Fördermaßnahmen. Auf der anderen Seite, weil ich schon auch wahrnehme, dass bei meinen KollegInnen eine gewisse Befangenheit sich breit macht, wie offen man sich dazu überhaupt äußern möchte, gerade bei also Vorstandspositionen beispielsweise in Kulturinstitutionen.
Was verändert eine FPÖ-geführte Regierung unter einem sogenannten Volkskanzler?
Das wissen wir nicht. Also ich finde, es ist dermaßen erratisch, was im Vorhinein angekündigt wurde. Also zum Beispiel ein klar EU-feindlicher Kurs, der angekündigt wurde. Und kaum begannen dann die Koalitionsverhandlungen, da hieß es von Seiten Herbert Kickls, nein, aus der EU auszutreten, das sei einem ja niemals eingefallen. Was wir vor einigen Wochen noch nicht gewusst haben, ist, dass die Regierung die Kunst und Kultur zur Sache des Kanzlers machen möchte. Also dass das ins Kanzleramt eingegliedert werden soll.
Wer von sich selber vom Volkskanzler spricht und gerne das Wort von der Volkskultur im Munde führt, ruft ja ein typisches Paradigma vom Anfang des 20. Jahrhunderts auf, nämlich das der Heimatkunst und des Anti-Intellektualismus, des Anti-Metropolitanismus. Sie selber, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage, zählen sich ja auch zu dem, was man vielleicht die Tradition der kritischen Heimat Literatur nennen könnte, also mit Aufräumen, mit falschen Idealen, mit Männlichkeitswahn und irgendwelchem Heimatsduselei, nicht wahr?
Ja, absolut. Also ich meine, dass das, was sich hier ankündigt, als absolute Katastrophe zu bezeichnen ist und dass das Wording, das einem nicht einmal einfallen kann, wie man auf sowas kommt, sich als Volkskanzler zu bezeichnen, das ist klar. Und das Einzige, womit ich mich tröste, ist die Tradition von Pleiten, Pech und Pannen, die diese Partei schon durchwandert hat.
Welche Restriktionen wären denn das? Im Wesentlichen die Beschneidung von Mittelzuweisungen, so etwas?
Also im Kunstbereich so etwas, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass eine Denunziation einzelner Personen stattfindet, wie es damals unter Jörg Haider zum Beispiel Elfriede Jelinek erfahren hat, eine Anklage einer Privatperson im Endeffekt. Also ich kann mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass es wie in Amerika jetzt der Fall ist, wo ja die Rechte von queeren Personen stantepede beschnitten wurden, dass solche Bekenntnisse zu der Kernfamilie aus Mann und Frau, die es in der Vergangenheit auch von der FPÖ gegeben hat, auch wieder auftauchen werden.
Ihr Roman Die Inkommensurablen spielt im August 1914 sozusagen in der febrigen Erregung der Einwohner Wiens, die das Verstreichen des deutschen Ultimatums erwarten. Ist das ein Stück weit eine Parabel auf unsere Zeit?
Was ich für extrem wichtig halte und was ich bei dem Thema immer betone, ist, dass ich glaube, dass es absolut wesentlich ist, auf der einen Seite historische Parallelen natürlich im Auge zu behalten, aber auf der anderen Seite auch wirklich das Spezifische an den neuen Rechten, unter Anführungszeichen neuen Rechten, die jetzt mit Social Media arbeitet und dass das eine ganz andere Dimensionen sind, was die Botschaften und ihre Verbreitungen betrifft. Und dass eben die Algorithmen bizarrerweise diesen Fehlinformationen zuarbeiten. Das heißt, dass quasi die Mechanismen einer demokratischen Kultur, in denen es um einen Diskurs geht, wo man Wahres von Falschem unterscheiden kann, einfach nicht mehr gegeben sind. Und das halte ich schon für einen ganz wesentlichen Unterschied.
Vor 7, 8 Jahren, als ich mit der deutsch-amerikanischen Schriftstellerin Irene Dische sprach, hat die überlegt, bei der Inauguration von Donald Trump der ersten Wahlperiode eventuell auszuwandern. Auf so eine Idee kommen Sie nicht, ne, oder?
Ich habe mir schon solche Sachen überlegt, ehrlich gesagt. Es gibt jetzt keine konkreten Pläne, aber ich würde es nicht ausschließen, weil ich meine, ich selber eine queere Person bin und man einfach schauen kann, wie viel man ertragen kann. Das ist ja auch eine Frage, es als Privatperson auszuhalten. Aber nein, für den Moment liebe ich Wien viel zu sehr. Und man muss ja auch sagen, dass es in einem urbanen Kontext was komplett anderes ist. Eine der schmerzlichen Angelegenheiten ist ja, wie stark der Stadt-Land-Kontrast ist, auch im Wahlverhalten. Für den Moment fühle ich mich in Wien extrem wohl, aber das bezieht sich halt nicht auf die Gesamtheit von Österreich.
Sagt die Autorin Raffaella Edelbauer über den Rechtsruck in Österreich. Die Weihnachtsgeschichte um Ebenezer Scrooge, den Geizhals, der eine Wandlung und Läuterung durchmacht, die kennen ja viele Menschen. Es geht darin aber nicht nur um den herzlosen Kaufmann, sondern auch gerade um die Not der Armen. Ihr Autor Charles Dickens kam in ärmlichen, kinderreichen Verhältnissen 1812 zur Welt. Im Londoner Stadtteil Camden liegt das Dickens Schriftstellermuseum in einem schönen, typischen georgianischen Reihenhaus. Und sein Wohnhaus, das ist jetzt ein 100 Jahre altes Museum, das Christine Heuer besucht hat.
48 Doughty Street ist seit 100 Jahren eine berühmte Londoner Adresse. Oft zitiert, wie hier in einer britischen Wochenschau von 1938.
It was at 48 Doughty Street that Dickens lived during his early married life. When he was writing Pickwick Papers.
Charles Dickens mietete das dreigeschossige Reihenhaus in Bloomsbury von 1837 bis 39. Hier schrieb er die Pickwick Papers, Oliver Twist und Nicholas Nickleby. In den 20er Jahren kauften Dickens Fans und Freunde das Haus. Am 9. Juni 1925, dem 55. Todestag des Dichters, eröffnete es als Charles Dickens Museum.
There is a fantastic photograph from the newspapers. And in it you can see everyone out the street.
Es gibt ein fantastisches Zeitungsfoto von dem Tag, schwärmt Frankie Kubicki von der Museumsleitung. Man sieht darauf eine große Menschenmenge in der Straße. Fans und die Leute, die das Museum erschaffen hatten, haben gefeiert.
Fans, people that worked very hard to create the museum would have really been celebrating. And that's very much what we want to capture this year.
In der Ausstellung zu seinem 100. Geburtstag geht es im Dickens Museum ganz um den Dichter selbst. und warum er zu einer der populärsten Figuren der britischen Kulturgeschichte wurde.
A very big figure in terms of popular culture. He's someone that in terms of Britishness people think of, and he's hugely popular still today.
Zum Jubiläum präsentiert das Dickens Museum selten gezeigte Stücke aus seiner umfangreichen Sammlung. Das wertvollste, ein lange verloren geglaubtes Ölporträt des jungen Schriftstellers. Anders als auf Fotos des älteren, kränklichen Mannes trägt Dickens hier noch keinen Bart. Sein dunkles Haar ist voll und schulterlang, sein Blick selbstbewusst und ein wenig spöttisch.
He's got wit, he's got creativity.
Er hat Witz und Kreativität, man spürt seinen Lebenshunger. Das ist der Dickens, den wir aus den Erinnerungen seiner Zeitgenossen kennen. Es ist wunderbar, das in seinem Gesicht zu sehen.
It's the Dickens we get from people's recollections. And so it's really wonderful to see it in his own face.
Charles Dickens war der Schriftsteller im viktorianischen England. Der Autor realistischer Romane war ein Popstar seiner Zeit.
You've got to think of it sort of like the Beatles. People were trying to pull off his buttons.
Man muss es sich wie bei den Beatles vorstellen. Die Leute versuchten ihm die Knöpfe abzureißen oder eine Locke seines Haares zu ergattern. Er war kein Dichter im Elfenbeinturm, sondern eine kulturelle Kraft.
As a cultural force, not just an author in an ivory tower. He is really this pop phenomenon.
Bis heute pilgern Dickens-Fans in die Londoner Doughty Street, um in die versunkene Welt ihres Idols einzutauchen. Viele Einrichtungsgegenstände, darunter der Schreibtisch, stammen wirklich aus seinem Besitz. Zum 100. Geburtstag zeigt das Dickens-Museum auch den Gala-Anzug, den Dickens kurz vor seinem Tod 1870 bei einem Empfang des Prince of Wales trug. Das ist nichts für jeden Tag. Der Anzug hat Militärknöpfe und goldene Borten. Er spiegelt seine Bedeutung wider. Er hat ihn getragen. Deshalb ist es ein fantastisches Ausstellungsstück.
So it's a really fantastic item that's on display.
Die wechselhaften Schicksale von Dickens Figuren haben sich vielen Generationen von Lesern und dank zahlreicher Verfilmungen auch Kinogängern tief eingeprägt. Dickens beschreibt Figuren verschiedener Klassen, Berufe, Lebensstile und Orte, sagt Frankie Kubicki. Natürlich vor dem Hintergrund des viktorianischen Zeitalters.
But the characters are the characters we know. People haven't changed for thousands of years.
Aber die Charaktere sind die, die wir auch heute kennen. Die Menschen haben sich seit Tausenden von Jahren nicht geändert. Das berührt uns bis heute und bringt uns dazu, seine Bücher immer und immer wieder zu lesen. Für Dickens-Leser und solche, die es werden wollen, lohnt sich ein Besuch im früheren Wohnhaus des Schriftstellers dieses Jahr besonders. Zu seinem 100. Geburtstag hat das Charles Dickens Museum wirklich mächtig aufgefahren,
sagt Christina Heuer. Es fehlen die Kulturmeldungen, Anna Kohn hat sie.
Obwohl die Hauptdarstellerin des Musicaldramas Emilia Perez stark in der Kritik steht, hat der Film auch den wichtigsten spanischen Filmpreis, den Goya, gewonnen. Er wurde als bester europäischer Film ausgezeichnet. Hauptdarstellerin Carla Sofia Gascón war bei der Verleihung gestern Abend in Granada nicht dabei. Sie war auch nicht nominiert. Gascón spielt in Emilia Perez einen mexikanischen Drogenboss, der sein Geschlecht zur Frau angleichen lässt. In letzter Zeit waren frühere Posts von Gascón bekannt geworden, in denen sie unter anderem rassistische und islamfeindliche Äußerungen machte. Wie viel darf die Kunst? Das ist letzten Endes wohl die Frage, die vor Gericht verhandelt werden muss in diesem Fall. Der Berliner Galerist Johann König und seine Frau verklagen den Autor Christoph Peters, weil sie sich durch sein Buch Innerstädtischer Tod in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt fühlen. Einer der Schauplätze im Buch ist zum Beispiel eine Galerie, die in einer umgewidmeten Kirche untergebracht ist, ebenso wie Königsgalerie, allerdings architektonisch ganz anders gestaltet. Mehr zu diesem Fall hören Sie morgen in der Sendung Büchermarkt ab 10 nach 4. Die antike Geschichte Syriens ist ein zweischneidiges Schwert, sagt der syrische Architekt Ahmad Salah. Konkret meint er damit, dass wir heute beim Stichwort Architektur vor allem an antike Städten in Syrien denken, nicht aber an die moderne Architektur in Syrien. Der Tatsache, sagte Salah, dass man sich so wenig für die syrische Baukunst der Moderne interessiere, hänge auch mit der zentralen Stellung der europäischen und US-amerikanischen Diskurse zusammen. Zwar werde langsam moderne Architektur aus zum Beispiel Marokko mehr Aufmerksamkeit geschenkt, generell scheine der Diskurs aber immer noch von einem gewissen Orientalismus geprägt zu sein, als ob man im Osten nur die Antike und im Westen die Moderne vorfände, so Salah. Sein Karusselli wurde 1974 von der New York Times zum bequemsten Stuhl des Jahres gekürt. Yrjö Kukapura, finnischer Möbeldesigner und Innenarchitekt. In den 50ern hatte Kukapura angefangen, als Designer zu arbeiten, und der Karusselli machte ihn berühmt. Ein bequem mit Leder ausgekleideter Sessel aus Fiberglas, in dem man sich drehen und auch leicht schaukeln kann. Ursprünglich hatte Kukapura den Sessel für sich selbst entworfen, weil er Rückenprobleme hatte. Kein Wunder also, dass er so bequem war. Nun ist Yrjö Kukapura im Alter von 91 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anna Kohn am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler sagt danke für Ihr Interesse daran. Die Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten, unter anderem zu den Themen vor dem TV-Duell der Kanzlerkandidaten und der FDP-Parteitag in Potsdam. Ihnen einen guten Abend.